Das Buch Daniel verbindet dramatische Gerichtsankündigungen, faszinierende Zukunftsbilder und berührende Geschichten aus dem Alltag gläubiger Menschen im Exil. Zwischen Löwengrube, Feuerofen und Weltreichen stellt sich die Frage, wer regiert wirklich und worauf steuert Gottes Geschichte mit dieser Welt zu? Hinter den sichtbaren Ereignissen zeichnet Daniel eine geistliche Linie. Gott verfolgt einen Plan, in dem Christus im Zentrum steht und inmitten von Machtkämpfen und persönlicher Not als der eigentliche Herr der Geschichte sichtbar wird. Christus, Mittelpunkt von Gottes Plan inmitten der Weltreiche. Wenn man das Buch Daniel aufmerksam liest, fällt auf, wie sehr die großen Bilder von Weltreichen im Licht einer einzigen Person stehen, Christus. Die Geschichte scheint von Babylon, Medopersien, Griechenland und Römer zu handeln, von Machtwechseln und politischen Erschütterungen. Doch mitten in dieser Abfolge steht die Ankündigung eines Gesalbten, der ausgerottet werden wird. In dieser knappen, fast nüchternen Formulierung wird ein gewaltiger Wechsel angedeutet. Gott beendet in Christus die Geschichte der alten Schöpfung und eröffnet einen neuen Abschnitt seines Handelns. Der Messias wird nicht scheitern, sondern gerade durch sein Ausgerottetwerden den Boden der alten Ordnung unter die Füße bekommen. Wenn der letzte Adam zu einem lebengebenden Geist wird, wie es in 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 heißt, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist, zeigt sich, wie Gott in seiner Ökonomie denkt. Das Zentrum seines Planes ist nicht ein Reich, sondern eine Person, und durch diese Person erschafft er ein neues Menschengeschlecht. Christus ist die Zentralität und Universalität von Gottes Ökonomie, und Gottes Ökonomie besteht darin, dass Christus die Zentralität und Universalität in Gottes Handeln ist. Das ist es, was wir beim Lesen des Buches Daniel erfassen müssen. Die verschiedenen geistlichen Lektionen und die geschichtlichen Einzelheiten, die dieses Buch enthält, sind sehr wertvoll, aber sie sind zweitrangig. Das Entscheidende ist, dass Gott in seiner Ökonomie, in seinem Plan und seiner Anordnung Christus zur Zentralität und Universalität seines Handelns auf der Erde machen will. Daniel verbindet diese unsichtbare, geistliche Wende mit einer gewaltigen, sichtbaren Perspektive. In den Nachtgesichten sieht er mit den Wolken des Himmels einen kommen, der Sohn eines Menschen gleicht, er wird vor den Alten an Tagen gebracht, und es heißt über ihn, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Hier fällt alles zusammen, derselbe Christus, der als Messias abgeschnitten wird, ist der Menschensohn, dem Gott ein ewiges Reich übergibt. Noch deutlicher wird das in dem Bild vom Stein, der ohne Zutun von Menschenhänden losgelöst wird, das große Standbild zerschlägt und selbst zu einem Berg wird, der die ganze Erde erfüllte. Daraus folgt nicht nur, dass menschliche Herrschaft vergänglich ist, sondern auch, dass Gottes Ziel positiv ist. In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Gottes Ökonomie läuft darauf zu, dass Christus als gekreuzigter und auferstandener Menschensohn alles zusammenhält, alles erneuert und in allem den Vorrang hat. Wer Christus so im Zentrum von Daniels Visionen wahrnimmt, beginnt die eigene Geschichte anders zu lesen. Dann sind äußere Umbrüche nicht mehr bloß bedrohlich, sondern Teil einer größeren Verwaltung, in der Gott alles darauf hinordnet, dass Christus in unserem Denken, Fühlen und Entscheiden zur Mitte wird. Die verschiedenen Reiche unseres Lebens, Beruf, Familie, Gemeinde, Kultur, verlieren ihren absoluten Anspruch und bekommen den Charakter von Bühnen, auf denen der eine König sichtbar werden soll. Es ist tröstlich und zugleich herausfordernd, dass Gottes Plan nicht schwankt, er gibt Christus die Zentralität und Universalität, ob Menschen das anerkennen oder nicht. Wo ein Herz sich dieser Ordnung beugt, entsteht bereits jetzt etwas von jener neuen Schöpfung, in der Christus alles in allem sein wird. Inmitten eines wechselvollen Zeitalters wächst so die stille Gewissheit, nichts läuft ins Leere, alles wird von Gott dahin geführt, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Haupt der Ecke und zum Berg wird, der das ganze Universum unseres Daseins füllt. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung, und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Ich schaute in Gesichten der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Aus dieser Sichtweise erwächst eine sanfte, aber klare Umkehr. Nicht mehr die Bewegungen der Weltreiche oder die Wellen der Nachrichten bestimmen den inneren Kurs, sondern der Blick auf den Messias, der abgeschnitten wurde und doch als Menschensohn die Herrschaft empfängt. Wer lernt, die eigene Biografie in diese größere Geschichte einzubetten, findet Freiheit von der Tyrannei des Augenblicks und eine neue innere Ordnung. Dort, wo Christus bewusst als Mittelpunkt angenommen wird, im Gebet, im Umgang mit anderen, in Entscheidungen, beginnt Gottes Ökonomie praktisch Gestalt anzunehmen. Dann wird der Stein, den viele übersehen, zur tragenden Größe, und der Alltag wird, trotz aller Brüchigkeit, zum Raum, in dem der kommende König schon jetzt geehrt wird. Christus inmitten des Leidens seines Volkes. Das Buch Daniel zeichnet nicht nur große Linien der Weltgeschichte, sondern öffnet den Blick in den Brennpunkt persönlicher Not. Als Schadrach, Meschach und Abednego den Befehl des Königs verweigern, sich vor dem goldenen Bild niederzuwerfen, geraten sie direkt in die Konfrontation mit imperialer Macht. Sie werden gebunden in einen übermäßig erhitzten Feuerofen geworfen, und doch geschieht dort etwas, womit niemand rechnet. Ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen, und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Hier wird ein Geheimnis sichtbar, das durch die ganze Schrift hindurch leuchtet. Gott bewahrt seine Zeugen nicht immer vor dem Feuer, aber er ist bei ihnen im Feuer. Die vierte Gestalt ist mehr als ein Engelbild, sie weist auf den, der später selbst den Weg durch Leiden und Tod gehen wird, um bei allen zu sein, die um seines Namens willen unter Druck stehen. Während Christus sich darauf vorbereitet, mit dem Königreich wiederzukommen, ist er zugleich der Begleiter von Gottes leidendem Volk. Wegen der falschen Regierung befindet sich Gottes Volk im Ofen, doch Christus ist mitten unter ihnen. Auch Daniels eigene Erfahrung in Kapitel 10 vertieft dieses Bild. Er steht am Ufer des Hiddekel, trauernd, fastend, innerlich aufgerieben von den ungeklärten Wegen Gottes mit seinem Volk. Dann hebt er seine Augen und sieht einen Mann in Leinen, dessen Erscheinung jede menschliche Größe übersteigt, und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Menge. Die Begegnung raubt ihm alle Kraft, lässt ihn zu Boden sinken und zugleich unterstreicht sie, über allen Kämpfen, Intrigen und unsichtbaren Mächten steht der Herr der Geschichte, dessen Wort nicht nur tröstet, sondern trägt. Der, der mit den Freunden im Feuerofen umhergeht, ist derselbe, der Daniel im Exil mit überwältigender Herrlichkeit begegnet. So wird die himmlische Nähe Christi inmitten irdischer Bedrängnis zum Kern von Gottes Umgang mit seinem Volk. Wer dieses Zeugnis Daniels ernst nimmt, urteilt über eigenes Leiden nicht mehr nur nach äußeren Maßstäben. Die Hitze der Anfechtung bleibt real, die Bande, die einschränken, sind nicht eingebildet, und doch kann mitten im Ofen eine andere Wirklichkeit erfahrbar werden. Christus ist da, oft unsichtbar für Außenstehende, aber tatsächlich gegenwärtig. Daniels Buch ermutigt, Notzeiten nicht als Abwesenheit Gottes zu deuten, sondern als einen Raum, in den Christus sich bewusst hineinbegibt. Die drei Freunde erlebten, dass gerade dort, wo sie alles verloren hatten, eine Freiheit aufging, die kein König schenken kann. Und Daniel lernte, dass in Momenten völliger Schwäche die Stimme des herrlichen Mannes trägt. In dieser Sicht des Glaubens verliert das Leiden nicht seinen Schmerz, aber es bekommt eine Richtung, es wird zu einem Ort der Begegnung, an dem Christus seinen Wert, seine Treue und seine Nähe neu offenbart. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Und am zweiten Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel. Der Christus im Feuerofen und der Christus am Fluss Hiddekel stellt die gewohnte Vorstellung in Frage, Gott sei vor allem im Gelingen und in sichtbaren Segenspuren zu finden. Wer sich von Daniels Zeugnis prägen lässt, erwartet die Nähe des Herrn gerade dort, wo Bindungen, Druck und Unverständnis dominieren. Das verwandelt den Ton des Herzens, aus bloßer Klage wird ein stilles Rufen nach dem, dessen Augen wie Feuerfackeln sind, aus Resignation wird eine leise Hoffnung, dass der Vierte im Ofen auch jetzt anwesend ist. So wird das eigene Leiden nicht verklärt, aber es verliert den Charakter des sinnlosen Dunkels. In der Verborgenheit schwieriger Tage kann eine tiefe Gemeinschaft mit Christus wachsen, die im Rückblick kostbarer erscheint als manche ungestörte Phase. Solch ein Bewusstsein trägt und ermutigt, treu zu bleiben, selbst wenn der Weg durch das Feuer führt. die himmlische Herrschaft und die Vollendung von Gottes Volk. Ein drittes Leitmotiv in Daniel ist die unsichtbare, aber wirksame Herrschaft der Himmel. Nebukadnezar, Inbegriff menschlicher Größe, muss erfahren, dass sein Königtum nicht in eigener Hand liegt. Durch einen Traum und seine Deutung wird ihm gesagt, dass er erniedrigt werden wird, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Besonders deutlich wird es in dem Wort an ihn, dein Königtum soll dir bleiben, sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen. Die sichtbare Geschichte, Aufstieg und Fall von Königen, Verschiebungen von Grenzen, politische Umbrüche, steht unter einer unsichtbaren Verwaltung. Gott regiert nicht willkürlich, sondern in einer weisen Ökonomie, die darauf zielt, Christus in allem die Vorrangstellung zu geben. Daniels Vision vom Stein, der das Bild der Weltreiche zerschlägt und zu einem Berg wird, der die ganze Erde erfüllte, beschreibt denselben Vorgang in einem Bild, alle menschlichen Systeme sind vorläufig, die himmlische Herrschaft arbeitet darauf zu, dass Christus öffentlich anerkannt wird. Das Buch Daniel behandelt drei entscheidende Themen, Gottes himmlische Herrschaft, die Vorrangstellung Christi und das Teil des Volkes Gottes. In seiner Ökonomie verwaltet Gott das Universum, um seine Absicht zu verwirklichen. Diese Absicht besteht darin, Christus in alle Dinge die Vorrangstellung zu geben. Gottes Vorsatz ist daher, dass Christus den Vorrang hat. Diese himmlische Verwaltung hat ein Volk im Blick, das mitten in den Reichen dieser Welt lebt und doch Gott gehört. Daniel und seine Freunde sind Exilanten, Beamte eines heidnischen Reiches und zugleich Männer des Bundes. In ihren Biografien wird sichtbar, wie Gott sein Volk durch äußere Spannungen innerlich formt. Die Speisetafeln des Königs, die Drohung des Feuerofens, die Löwengrube, die wechselnden Herrscher, all dies sind Werkzeuge der himmlischen Regierung, um die inneren Linien zu ziehen, wer oder was soll im Herzen den ersten Platz haben. Später entfaltet die Offenbarung, wie diese Linie zur Vollendung kommt, der Himmel öffnet sich, und Johannes sieht ein weißes Pferd, und der, der darauf sitzt, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Christus erscheint nicht allein, sondern mit den Seinen, das, was als verborgene Treue im Exil begann, wird im Kommen des Königs als gemeinschaftliche Herrlichkeit offenbar. So wird verständlich, weshalb Paulus sagen kann, und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die himmlische Herrschaft ist nicht abstrakt, sie ordnet alle Dinge, auch die widrigen, auf das eine Ziel hin, Christus inmitten seines Volkes alles in allen. Wer sich dieser himmlischen Perspektive öffnet, sieht die Umstände des eigenen Lebens in einem neuen Licht. Äußere Spannungen und unerklärliche Wege verlieren nicht ihre Schwere, aber sie stehen nicht mehr zufällig nebeneinander. In ihnen wirkt eine Hand, die höher ist als menschliche Planungen. Für das Herz des Glaubenden bedeutet das, es darf lernen, sich nicht an die wechselnden Könige dieses Zeitalters zu klammern, sondern sich der stillen, aber konsequenten Führung Gottes anzuvertrauen. Wo das geschieht, wachsen Gelassenheit und Wachheit zugleich, Gelassenheit, weil die Himmel herrschen, Wachheit, weil jede Situation eine Einladung ist, Christus innerlich den Vorrang zu geben. So wird das Leben, mit all seinen Brüchen, zu einem Weg der Zubereitung, hin auf jenes Hochzeitsmahl des Lammes, von dem es heißt, gesegnet sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. In dieser Hoffnung kann das Volk Gottes inmitten eines unruhigen gegenwärtigen Zeitalters Schritt für Schritt in die Reife hineinwachsen, in der Christus wirklich alles in allen ist. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern, und vom Tau des Himmels lässt man dich benetzen. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen, dein Königtum soll dir bleiben, sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen. Die Einsicht, dass die Himmel herrschen, bleibt nicht theoretisch. Sie will das innere Klima verändern, in dem Entscheidungen getroffen und Ereignisse gedeutet werden. Wer sich von Daniels Zeugnis prägen lässt, reagiert auf äußere Erschütterungen nicht nur mit Sorge, sondern auch mit der stillen Frage, wie Gott durch das Geschehen Christus verherrlichen und sein Volk vertiefen möchte. Das nimmt nicht alle Fragen, aber es schenkt einen tragenden Unterton von Vertrauen. In einer Welt, die von schnellen Urteilen und heftigen Bewegungen geprägt ist, wächst so ein Raum, in dem Gottes langsame, treue Ökonomie Platz hat, ein Raum, in dem Christus im Verborgenen Gestalt gewinnt, bis er einmal sichtbar als König der Könige erscheint. Diese Perspektive ermutigt, in den kleinen und großen Spannungen des Alltags nicht zu verzagen, sondern mit leiser Gewissheit zu leben, dass kein Schritt, kein Umweg und kein Umbruch vergeblich ist, wenn die Himmel regieren. Herr Jesus Christus, du bist der Mittelpunkt von Gottes Plan, der Herr der Geschichte und der Begleiter deiner leidenden Zeugen. Wo Weltreiche wanken und persönliche Sicherheiten zerbrechen, bist du derselbe, der im Feuerofen gegenwärtig war und als herrlicher Menschensohn vor dem Thron Gottes steht. Lass dein Licht inmitten unserer Verwirrungen aufgehen und unsere Herzen so ausrichten, dass du in allem den ersten Platz erhältst. Stärke den Glauben deiner Kinder, die sich in einem Ofen aus Druck, Krankheit oder Unsicherheit wiederfinden, und erfülle sie mit der Gewissheit, dass die Himmel regieren und nichts dein gutes Ziel mit ihnen verhindern kann. Vollende in uns, was du begonnen hast. Amen.